Mein Name ist Kerstin Völkel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle. Und ich bin heute telefonisch zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast von Stefan B. Westphal. Und wir sprechen über die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Stefan.
Hallo Chris, na, bist du wieder da?
Ja, ich bin wieder da, du bist wieder da und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch wieder da und das ist wie immer schön.
Das stimmt und kleiner Rückblick nochmal auf die Vorwoche, da hatten wir Niklas Baron von Pass Go und so schnell kann es gehen. Ne? Die Notbremse hat gegriffen, überall braucht man jetzt einen Test, um reinzukommen. Und die App ist ja dafür da, das Testergebnis zu digitalisieren und dann loggt man sich überall nur noch mit dem Handy ein oder zeigt das vor. Also es hat voll in die Zeit gepasst. Aber eine Sache, da muss ich echt mal ein bisschen schimpfen, die geht nicht. Und zwar auf unserer Facebook-Seite, wenn jemand versucht, unsere Interviewpartner zu beleidigen oder zu diffamieren, die Kommentare, die werden dann auch von uns gelöscht. Das wollen wir nicht, das muss auch nicht sein. Diskussion gerne, man kann die App auch blöd finden, aber alles, was in Richtung Beleidigung geht, das wird gelöscht.
Aber ein guter Meinungsaustausch ist ja immer gut.
Ja, natürlich, natürlich. Und Meinungsvielfalt und Meinungsbildung auf jeden Fall auch. Und deshalb werden wir den Mai auch unter das Motto Meinungsbildung stellen, nämlich für die kommende Landtagswahl. Und da haben wir ein ganz schönes Projekt vor der Brust.
Richtig. Wir werden uns nämlich mit jungen Politikerinnen und Politikern unterhalten und werden mit ihnen, mit den verschiedenen Leuten über ihre Parteien und über ihre Ziele sprechen. Und da ist natürlich dann auch eure Meinung gefragt. Wir wollen von euch wissen, was haltet ihr von den einzelnen Parteien? Wie sind eure Meinungen dazu? Deswegen immer her damit.
Ja, schickt uns Fragen, entweder an alle oder an einen. Wir sind dafür alles offen. Wie kann man uns erreichen? Facebook, Instagram, E-Mail, das schreiben wir auch unten nochmal in die Shownotes, wie ihr dann an uns rankommt. Heute haben wir eine, in Anführungsstrichen, alte Bekannte bei uns. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir im Vorfeld der Landtagswahl auch öfter über dieses Thema sprechen werden. Und dort haben wir heute nochmal die Politwissenschaftlerin von der Universität in Halle zu Gast, die Frau Dr. Kerstin Völkel. Und Chris, hast du eigentlich deine Fragen schon zusammen von den Erstwählern unter dem Motto erste Wahl an sie?
Sie sind alle da, sie liegen hier vor mir, sie sind quasi bereit gelegt und warten jetzt nur darauf, gefragt und beantwortet zu werden.
Na, dann kann's losgehen. Hallo, Frau Dr. Völkel.
Hallo, Herr Westphal.
Ja, die erste Folge ist eine Weile her, hat uns doch zahlreiche Fragen beschert, auch von Erstwählern, auch von älteren, reiferen Wählern. Da kommen wir aber nachher zu. Ich glaube, die ja doch noch recht frische Geschichte ist, es gibt eine neue Umfrage zu Sachsen-Anhalt.
Genau, seit Freitag, 23. April, ist eine neue Umfrage von Infratest DIMAP rausgekommen.
Folgendes Bild, CDU-CSU 27%, SPD 12, die Grünen 11, FDP 8, die Linke 12 und die AfD mit 20%, sonstige mit 10. Ja, das ist also der aktuelle Stand. Wer könnte jetzt alles miteinander regieren? Weil so richtig jetzt so ein Überflieger, wo man sagt, ach Gott, hier, das passt so zusammen, würde jetzt theoretisch für eine Zweierkoalition fast nur CDU-AfD reichen, ne?
Was ja eigentlich nur eine rechnerische Lösung ist. Die CDU hat sich jetzt schon im Wahlprogramm klar positioniert und hat gesagt, dass es keine Zusammenarbeit mit Parteien des rechten und linken Randes geben wird. Und damit scheidet diese Variante aus.
Also haben wir theoretisch Fortführung von Kenia. Das wäre möglich. 27 plus 12 plus 11 sähe da realistisch aus.
Das würde auf jeden Fall reichen. Allerdings, und das ist das Spannende, es würde auch schwarz-rot-gelb reichen, zumindest auf Basis dieser Umfrageergebnisse. Und das wäre natürlich vor dem Hintergrund, dass die Grünen ja gerade auf so einer Erfolgswelle schwimmen und auch selbst erklärt haben, dass sie der nächsten Regierung in Sachsen-Anhalt angehören möchten, wäre das natürlich schon eine spannende Sache, ob das denn tatsächlich dann auch der Fall ist, dass sie der nächsten Regierung angehören. Laut Umfrage ist auch eine andere Option möglich, weil die FDP scheint ziemlich sicher drin zu sein, nachdem sie ja jetzt 2 Legislaturperioden nicht im Landtag vertreten war. Mit 8% kann man wirklich sagen, auch wenn man hier immer diesen Fehlertoleranzbereich, der bei Umfragen eben immer mit dabei ist, einkalkuliert, sieht es so aus, als ob sie drin sind. Und das gibt die Option einer zweiten Koalition. Und die Koalitionen sind ja in Sachsen-Anhalt bekanntlich spannend. Also auch das Magdeburger Modell, was wir 1994 bis 2002 hatten, wo die SPD und die Grünen durch PDS-Tolerierung regiert haben. Das zeigt schon, dass hier Sachsen-Anhalt immer entsprechend spannende Koalitionsverhandlungen hatte.
Ja, wir sind halt immer für eine Überraschung gut.
Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen offenbar für neue Koalitionsmodelle mit dem Magdeburger Modell. Das war neu, Kenia-Koalition war neu und Schwarz-Rot-Gelb wäre auf jeden Fall auch erstmals in der Bundesrepublik eine Variante.
Genau. Und wenn wir mal auf die Veränderung zur Landtagswahl gucken, die CDU, die hatte 29,8%, jetzt 27, das sieht relativ stabil aus. Die SPD kann sich jetzt in der Umfrage leicht verbessern, hat jetzt 12, bei der letzten Landtagswahl 10,6. Die Grünen 5,2 und jetzt 11. Also das wäre schon bitter. Ergebnis verdoppelt und nichts gewonnen, ne?
Ja, genau vor diesem Hintergrund sage ich ja, das kann wirklich spannend werden, weil sie können das Nachsehen haben, wenn es dumm läuft für sie.
Ja, die FDP damals knapp draußen mit 4,9, jetzt hatten sie gerade schon gesagt 8, also relativ sicher drinne nach aktueller Umfrage. Wir dürfen nicht vergessen, sie sind noch 6 Wochen hin, ne? Und die Linken von 16,3% auf 12 und die AfD von 24,3% auf 20. Also hier der Trend, dass es nach unten geht. Jetzt, wenn ich aber mal schaue, in der letzten Umfrage vor der letzten Landtagswahl, die war von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, da stand die AfD bei 18% und hat am Ende bei der Wahl 24,3% geholt. Wenn sie jetzt bei 20% steht, kann man da jetzt sozusagen Dreisatz ansetzen und sagt dann, okay, dann kriegen sie jetzt dieses Mal noch mehr?
Nicht zwingend. Also man muss bei den Parteien immer so ein bisschen berücksichtigen, dass bei Umfragen immer manche Parteien tendenziell ein bisschen besser abschneiden, als sie es tatsächlich dann in der eigentlichen Wahl tun. Und manche Parteien schneiden tendenziell in Umfragen immer ein bisschen schlechter ab. Und zu denen zählt die AfD. Da muss man sagen, das ist wahrscheinlich einfach damit zusammenhängend, die Wählerklientel von der AfD nimmt üblicherweise nicht so gerne an Umfragen teil. Und deswegen muss man hier immer eben entsprechend so ein bisschen vorsichtig sein mit der Prognose, die diese Umfrageergebnisse letztendlich dann darstellen. Und hier ist eben einfach ein Fehlertoleranzbereich drin. Man befragt letztendlich 1000, 1200 Personen und da kann man keine Punktlandung eben einfach hinlegen und verallgemeinern auf 1,8 Millionen Wahlberechtigte, die wir in Sachsen-Anhalt haben werden. Und vor diesem Hintergrund ist da einfach ein kleiner Fehlerbereich mit drin und den muss man einkalkulieren. Und da muss man eben einfach plus minus sagen, die können dann genauso gut bei 18 landen, aber sie können eben genauso eben bei 22 oder 23 auch landen. Bei den Grünen ist es genau umgekehrt. Die schneiden in den Umfragen immer auffallend gut ab, ob sie dieses gute Umfrageergebnis dann tatsächlich auch bei der Wahl halten können. Das hat sich in der Vergangenheit oft eben entsprechend als ein bisschen überschätzt in Umfragen herausgestellt.
Das wird ja tatsächlich spannend, weil gerade in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo ja im März gewählt wurde, da war es ja auch bei der AfD genau andersrum, dass die in den Umfragen ein bisschen besser waren, dann in der Wahl schlechter. Da bin ich gespannt, ob das hier im Osten, also in Sachsen-Anhalt, auch so wird oder ob es so wird, wie Sie gerade gesagt haben. Wir können ja wetten um eine Flasche Wein oder so.
Das können wir machen. Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, weil im Osten ticken die Uhren einfach anders für die AfD. Das muss man ganz klar sagen. Die Wählerklientel ist auch eine andere, als sie im Westen ist. Und vor dem Hintergrund wird es abzuwarten sein, wie sie dann tatsächlich mit welchem Ergebnis sie bei der Wahl eben hier abschneidet.
Ich habe ja beim MDR mal auf der Facebook-Seite geschaut. Und dort gab es große Diskussionen natürlich auch um diese Umfrage beziehungsweise über diese Umfrage mit vielen, vielen Fragezeichen. Also zum Beispiel so nach dem Motto, ich wurde da noch nie angerufen und bei der Zahl der repräsentativen Umfragen müsste ich doch aber auch irgendwann mal dran gewesen sein.
Jein. Also man muss immer eben im Hinterkopf behalten, wir haben 1,8 Millionen Wahlberechtigte. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da drankommt, ist doch sehr gering. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, das ist ja quasi ein Zufallsprinzip, nachdem hier vorgegangen wird. Und das heißt, man hat immer so einen festen Stamm von Telefonnummern und die letzten 3-4 Stellen, die werden eben per Zufall generiert. Und es kann eben dann eben genauso gut passieren, dass eben ein Großteil der Nummern erstmal gar nicht erreichbar ist, weil die Telefonnummer überhaupt nicht existiert. Weiter kann es sein, dass es eben, dass man beim Unternehmen landet, bei irgendeiner Firma, die scheiden dann auch aus und eben auf die Art und Weise werden dann letztendlich so rund 1000 bis 1200 Personen ausgewählt und da kann man sich ausrechnen, so groß ist die Wahrscheinlichkeit letztendlich nicht, dass man da mal mit dabei ist.
Wird da eigentlich auch sichergestellt, dass ich jetzt nicht 1000 Männer über 60 erreiche mit einem Jahreseinkommen von über 500.000 Euro? Wird auf sowas auch geachtet?
Genau, also das soll dieser Zufallsgenerator sicherstellen, indem eben entsprechend wirklich diese letzten 4 Stellen bei der Telefonnummer quasi frei generiert werden. Und durch dieses freie Generieren ist quasi sichergestellt, dass quasi wirklich so ein kleines Abbild der Bevölkerung von Sachsen-Anhalt hier erreicht wird. Schwierig ist in der heutigen Zeit eben, wo sehr viele gar keinen Festnetzanschluss mehr haben, ob eben hier tatsächlich auf diese Art und Weise mit der Festnetznummer tatsächlich ein kleines Abbild der Bevölkerung gewährleistet ist. Deswegen gehen sehr viele Umfragen dazu über, eben teilweise noch Handynummern mit reinzuspielen. Das ist allerdings eben nur auf Bundesebene möglich und nicht auf Landesebene, weil die Handynummern ja wiederum eben nicht eben einem bestimmten Bundesland zuzuweisen sind. Alternative wäre, das Ganze mit Online-Umfragen anzureichern, was dann aber wieder eine Mischung macht, die dann auch wieder Nachteile mit sich bringt. Also die Umfrageforschung steht momentan aufgrund dieser Digitalisierung auch vor großen Herausforderungen.
Wie alle.
Wie alle, genau.
Aber ich wurde tatsächlich schon mal angerufen, also ich muss da jetzt alle enttäuschen. Also ich hatte tatsächlich mal, es war glaube ich sogar Infratest DMAP, einen Anruf. Und dort wurde ich sogar noch gefragt, tatsächlich nach Alter und etc. Ich habe da nochmal nachgefragt, wozu das jetzt, also die haben dort tatsächlich die Bevölkerung runtergebrochen und wissen dann eben tatsächlich, wir brauchen jetzt ungefähr 12 Männer zwischen so und dem Alter, um dann Sachsen-Anhalt abbilden zu können oder die Bundesrepublik. Fand ich total spannend, die Geschichte.
Das deutet aber eher darauf hin, dass das eine Quotenstichprobe war, also dass bestimmte quotierte Merkmale abgefragt werden. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht so eine zuverlässige Umfrage. Also diese zufallsgenerierte Umfrage, die ist auf jeden Fall zu präferieren und das ist quasi das, was angestrebt wird. Und wenn man dann eben merkt, oh, wir haben hier zu wenige eben entsprechend mit einem geringen Bildungsabschluss beispielsweise, dann kann man da noch hinterher telefonieren quasi, ist aber dann in dem Augenblick quotiert und unterläuft dieses Zufallsprinzip, was dann streng genommen keine Wahrscheinlichkeitsrechnung mehr zulässt. Also das ist heikel.
Okay, ist auch schon eine Weile her, muss ich da ganz ehrlich dazu sagen.
Und ist untypisch für Infratest. Das
okay,
muss ich auch dazu sagen.
Tut mir leid, also da jetzt bitte Infratest, verklagen Sie mich bitte nicht. Ich weiß es nicht mehr, wer mich angerufen hat, aber das war so ein Bauchgefühl. Also sorry. Was mir aber aufgefallen ist, das ist jetzt eine Stichprobe von mir, das ist keine repräsentative Stichprobe. Wenn ich mal bei den Kommentaren geschaut habe, die diese Umfrage in Zweifel ziehen, die da sagen, das ist alles gefaked etc., dort ließ sich schon immer relativ oft eine Nähe zur AfD erkennen. Ist das Methode oder Zufall?
Die Anhängerschaft der AfD ist klassischerweise sehr kritisch gegen Umfragen eingestellt. Man hat es auch bei der Briefwahl gemerkt. Da war auch sofort die Rede von Manipulationsvorwürfen, die hier mit der Briefwahl einhergehen und die bewusst zu Ungunsten quasi der AfD dann auch eingesetzt werden wegen von den anderen Parteien. Also da ist auch viel so ein bisschen Polemik mit dabei. Belegt ist das absolut nicht. Warum die AfD in Umfragen eben manchmal unterschätzt wird, das liegt eher eben daran, dass ihre Anhängerschaft nicht so gerne an Umfragen teilnimmt und folglich ist es auch sehr schwierig, dann letztendlich eine genaue Prognose letztendlich zu treffen. Und da spielt diese Skepsis eher eben entsprechend, wird zu Ungunsten der AfD dann eben auch hier entsprechend ausgelegt.
So, und genau dieses Thema, was Sie gerade ansprachen, wie das aussieht mit der Briefwahl, warum sie doch sicher ist, das haben wir in unserer ersten Folge ziemlich ausführlich behandelt. Einfach dort gerne nochmal nachhören. Aber unser Chris, der hat ja wieder die Fragen gesammelt von Erstwählern unter dem Motto Erste Wahl. Und auch da geht es heute um die Briefwahl. Wollen wir mal reinhören. Chris, die erste Frage bitte.
Ja, die erste Frage, die kommt von Lena aus Halle. Sie fragt, wie funktioniert denn eigentlich eine Briefwahl?
Die Briefwahl funktioniert folgendermaßen, dass mit der Wahlbenachrichtigung die ab Montag, 26. April verschickt werden, und zwar bis zum 16. Mai. Und in diesen Wahlbenachrichtigungen wird man eben entsprechend informiert, ob man eben Briefwahl machen möchte. Dann muss man die beantragen. Da gibt es einen entsprechenden Vordruck in den Wahlbenachrichtigungen, den man dann eben per Post einreichen kann. Man kann es online beantragen. Oder man kann auch mündlich es beim Rathaus beantragen und kann dort auch direkt gleich abstimmen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was nicht geht, ist telefonisch. Das ist eben ausgeschlossen. Aber ansonsten ist es relativ komfortabel, also schriftlich oder eben entsprechend mündlich vor Ort im Rathaus gleich.
Und wenn ich die Wahlbenachrichtigung verbummle oder der Hund kaut die durch oder ich habe sie nicht bekommen, dann kann man trotzdem mit seinem Ausweis wählen gehen.
Genau, das ist relativ unkompliziert. Wichtig ist, von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet und bis dahin kann man dann auch vor Ort abstimmen.
Die nächste Frage, die hat Lea aus Bernburg und sie fragt, wo kann ich eigentlich meine ausgefüllten Wahlbriefe abgeben?
Also wenn man dann entsprechend die Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen hat, dann kann man eben entsprechend das einfach in den nächsten Briefkasten werfen. Wichtig, nicht eben entsprechend es auf den letzten Drücker zu machen. Die Wahlunterlagen müssen noch rechtzeitig eben entsprechend eingehen. Sonntag finden Wahlen statt, also das muss auf jeden Fall rechtzeitig beim Rathaus eingehen. Das sollte man beachten. Und eine Alternative ist, man geht wirklich eben entsprechend schon während der Zeit, wenn man abstimmen kann. Das ist ab dem 17. Mai kann man entsprechend bei den meisten Rathäusern auch vor Ort abstimmen und dann ist das auch erledigt. Das ist dann auch entsprechend Briefwahl, wenn man das vor Ort in der Gemeinde eben vor dem Wahltermin macht.
Und die nächste Frage, die kommt von Thomas aus Landsberg und er fragt, wie wird denn eigentlich sichergestellt, dass man nur einmal wählen geht und nicht mehrfach abstimmt?
Das wird darüber sichergestellt, dass jeder wahlberechtigte Bürger, Bürgerin in Sachsen-Anhalt in einem Wahlregister eingetragen ist. Und man sieht es auch immer im Wahllokal, dass das eben entsprechend abgehakt wird. Und deswegen ist es auch eben wichtig, wenn man Briefwahl beantragt, hat man auch nicht mehr die Option, dann hinterher zu sagen, ach, ich bin ja jetzt doch da und ich kann doch eben entsprechend ins Wahllokal gehen. Das funktioniert nicht, sondern man sollte dann eben entsprechend sich klar entscheiden, wenn ich Briefwahl mache, dann muss ich das durchziehen oder ich gehe ins Wahllokal und das wird eben entsprechend alles mit dem Wahlregister abgeglichen und folglich kann es hier auch eben nicht dazu kommen, dass jemand aus Versehen mal zweimal abstimmt.
Und die letzte Frage, die kommt von Tobi aus Thale. Er fragt, wann und nach welchem Prinzip werden eigentlich die Stimmen ausgezählt und wie passiert das bei den Briefen?
Da muss ich gestehen, ich habe selbst noch nie als Wahlhelferin gearbeitet und kann da folglich gar nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, wie das vor Ort konkret abläuft. Ich weiß, die Briefwahlstimmen, die dürfen auch auf jeden Fall erst um 18 Uhr geöffnet werden. Aber Herr Westphal, ich weiß, dass Sie schon viele Jahre als Wahlhelfer aktiv sind. Vielleicht können Sie da ja was zu beitragen.
Ja, tatsächlich. Das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel bei einer Kommunalwahl, wo man so ellenlange Listen hat und jeder drei Stimmen hat, da sitzt man dann tatsächlich in der Gruppe da und einer liest vor und die anderen führen eine Strichliste dann entsprechend. Bei solchen Landtagswahlen, wie sie ja jetzt ist, dann ist das im Regelfall so, dass man erstmal alle natürlich die Wahlurne ausschüttet und sortiert. Geht dann los, man sortiert erst nach der Erststimme oder nach der Zweitstimme. Das ist auch je Wahl unterschiedlich. Da gibt es dann immer so eine Handlungsempfehlung, wie man das machen soll. Und dann zählt man das sozusagen erstmal durch. Und dann wird neu sortiert, dann sagen wir mal jetzt nach der Zweitstimme. und dann wird das alles gezählt. Und wenn man dann fertig ist, wird das verglichen mit diesem Wählerverzeichnis, was Sie gerade sagten. Haut das jetzt hin? Haben wir wirklich so viele Stimmen, wie heute Leute da waren? Und das muss am Ende passen. Und ansonsten wird wirklich geguckt und nochmal gezählt und zur Not auch nochmal gezählt, sodass am Ende tatsächlich die Zahlen übereinstimmen, also von den Wählerinnen und Wählern, die da waren und von den Stimmen, die abgegeben wurden. Und ja, dann entscheidet man natürlich auch noch, das ist auch immer oft ein spannender Prozess, welche Stimmen ungültig sind. Also dort kommen dann so die Stimmen, wo jemand sagt, die könnte jetzt ungültig sein, weil halt zwei Kreuze drauf sind oder das komplett durchgestrichen ist, kommen auf den Extrahaufen und dann diskutiert man das tatsächlich in der Runde und sagt, ist die Stimme jetzt ungültig oder nicht. Wie gerade schon gesagt, bei denen, wenn da zwei Kreuze drauf sind oder alles durchgestrichen, ist das relativ eindeutig. Aber es gibt da auch so Grenzfälle. Da diskutiert man dann doch schon mal ein bisschen länger und sind dann auch schon ein paar Sachen dabei, wo man sich sagt, Mensch, okay. Ne? Und es wird auch ab und an mal versucht zu mogeln. Also dass dann zum Beispiel solche angekreuzten, ausgedruckten Muster mit eingeworfen werden und so, wird alles nicht mitgezählt. So viel kann ich dazu sagen.
Macht nochmal schön deutlich, finde ich, die Beschreibung, dass wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und diese Manipulationsvorwürfe auch also ziemlich aus der Luft gegriffen sind.
Ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, man ist jedes Mal mit neuen Leuten zusammen und man kann dort eigentlich nicht manipulieren. Sowas fällt dann sofort auf. Also ich hatte tatsächlich mal einen Fall, das war aber unbeabsichtigt von der Kollegin, da gab es drei oder vier Parteien, die hießen dann, die sich um Tierschutz kümmerten. Und die eine hatte auf einmal 20 Stimmen und die anderen gar keine. Und dort hatte sie dann gesagt, na, die machen doch alle Tierschutz, das fasse ich mal zusammen. Und natürlich haben wir sowas dann sofort wieder berichtigt. Also sowas passiert natürlich auch, dass jemand mal nicht aufpasst. Aber es ist immer ein Vier-Augen-Prinzip da, sodass man sich gegenseitig über die Schulter guckt. Also es ist tatsächlich meiner Meinung nach nahezu ausgeschlossen, dass man in einem Wahllokal Schindluder treibt. Und es kann ja auch jeder hingehen. Es kann ja jeder im Wahllokal gucken und den Auszählenden auf die Finger schauen und gerne.
Und davon wird die AfD wahrscheinlich auch wieder entsprechend Gebrauch machen. Die fordern ja auch immer ihre Anhängerschaft auch, genau das zu nutzen. Aber das ist ja auch vollkommen legitim.
Natürlich.
Also auf die Art und Weise wird es transparent und dann kann man auch diese Vorwürfe entkräften auf die Art und Weise. In der Tat besteht auch dieses Mal die Herausforderung bei den Tierschutzparteien. Es treten nämlich in der Tat drei Stück an, nämlich die Tierschutzpartei, die Tierschutzallianz und Tierschutz hier. Insgesamt haben wir ohnehin diesmal einen ziemlich bunten Blumenstrauß an Parteien, nämlich 22 sind zur Wahl zugelassen, haben die notwendigen Unterschriften erbracht. Das sind im Vergleich zu 2016 entsprechend nochmal 7 mehr. Also es ist wirklich alles vertreten von den obligatorischen, die eben entsprechend in den vergangenen Jahren auch immer die 5%-Hürde genommen haben, von Parteien, die eben in der Vergangenheit zumindest schon mal in den Landtag, also Stimmen eingeworben haben und auch ganz neue Parteien, die 2016 noch gar nicht dabei waren und teilweise jetzt auch erst im Februar begründet wurden.
Oh, okay, also die Auswahl ist da.
Auf jeden Fall.
Aber wir werden uns auch auf einen komplett anderen Wahlkampf dieses Jahr einstellen müssen. Ne? Also nicht nur wegen Corona, sondern man weist ja auch den Online-Medien, den digitalen Medien dort immer eine größere Bedeutung zu. Obwohl die Materialschlacht mit den Plakaten ja schon losgeht, habe ich gesehen.
Ja, das ist, die Parteien stehen dieses Mal auf jeden Fall vor einer Herausforderung, weil viele traditionelle Wahlkampfelemente eben nicht mehr greifen. Der typische Straßenwahlkampf, der entsprechend doch sehr verbreitet ist, dass man am Stand steht und versucht eben im persönlichen Kontakt, in der zwischenmenschlichen Beziehung dann auch entsprechend die Bürger zu überzeugen, das fällt weg, Corona-bedingt. Auch Großveranstaltungen, die doch eben gerade bei den größeren Parteien ja auch durchaus üblich sind. Auch das wird Corona-bedingt eben aufgrund der Abstandsregeln nur schwer umsetzbar sein. Und folglich müssen sich die Parteien was einfallen lassen und auf neuere und moderne Formen setzen. Zumindest teilweise. Sie haben schon gesagt, Wahlplakate, das wird losgehen. Und Baden-Württemberg hat es vorgemacht. Da wurden die Plakatanzahlen nochmal erhöht beim Drucken. Also es wird ziemlich gepflastert werden, gehe ich mal von aus, die Straßen. mit Bildern.
Ja, und nicht nur die Straßen, sondern man versucht ja jetzt auch das in die sozialen Medien reinzubekommen. Also in meinem Stream sind gefühlt nur noch Politiker und Politikerhelfer und Freunde von Politikern, die irgendwo ein Plakat an die Laterne hängen. Und ich kann es ehrlich gesagt schon nicht mehr sehen. Ich glaube, wenn mir da noch eins angezeigt wird, dann schalte ich das erstmal aus.
Ja, das ist die Gefahr dabei mit den sozialen Medien, ob das jetzt Facebook, Twitter oder Instagram ist, dass das wahrscheinlich eher so ein Input-Overload wahrscheinlich dann sogar werden kann, weil jetzt eben alles entsprechend hier dokumentiert wird und eine Aktivität eben über diese sozialen Medien versucht wird zu vermitteln und auf die Art und Weise eben einen Bezug versucht wird aufzubauen zu den Bürgerinnen und Bürgern, die zumindest digital affin sind. Das darf man ja nicht vergessen. Erreichen tut man auf die Art und Weise eben die digital affinen.
Ja, und bei einigen hatte ich auch tatsächlich den Eindruck, dass sie das Plakat mal eben fürs Foto in der Hand hatten, aber nicht an eine Laterne gehangen haben.
Das ist nicht auszuschließen, aber spannend ist natürlich bei der Sache, positiv gesehen müssen sich die Parteien eben neuen und modernen Formen zuwenden. Allerdings bringt es eben auch so ein paar negative Aspekte mit. Dieser direkte, der persönliche Kontakt geht verloren und das ist ja auch für Politiker durchaus wichtig, so dieses Ohr am Bürger zu haben und vor allen Dingen an allen und eben nicht nur eben an einer bestimmten Gruppe von Personen.
Das ist tatsächlich richtig und ich glaube, Social Media wird auch überschätzt oder unterschätzt. Was sagen Sie?
In der Vergangenheit war es häufig so, dass es überschätzt wurde. Allerdings der Wandel der Zeit und der Wandel der Zeit ist sehr schnell bei diesen sozialen Medien. Und gerade jüngere Personen werden dadurch ungemein angesprochen. Und das sollte man nicht vergessen. Und die Parteien sollten sich eben darauf einstellen, zukünftig hier einfach mehrgleisig aufgestellt zu sein, um verschiedenen Bevölkerungsgruppen eben gerecht zu werden. Die einen eben mit Haustürwahlkampf eben entsprechend zu bedenken und die anderen eben gezielt mit sozialen Medien anzusprechen.
Aber ich glaube, es machen einige den Fehler und denken jetzt, ich nehme einfach die Inhalte, die ich sonst transportiert habe, genauso, packe sie ins Internet, packe sie ins Social Media und habe damit Erfolg. Aber Social Media hat ja ganz eigene Gesetze.
Da sind andere Spielregeln zu bedenken und ich glaube, da müssen alle noch so, sind alle im Lernprozess, glaube ich, auch noch. Und bei den einen Parteien funktioniert es eben ein bisschen besser schon, die sind schon fortschrittlicher in diesem Themengebiet und bei den anderen, die haben eher noch Nachholbedarf. Eine digital affine Mitgliedschaft haben auf jeden Fall die Grünen und die FDP und die tun das auch eben entsprechend hier relativ gut bedienen. Nachholbedarf hat hier mit Sicherheit die AfD, man hat es gemerkt, die haben sich auch eben entsprechend ziemlich dagegen ausgesprochen, diese sozialen Medien so stark zu bedienen. Der Wahlkampfauftakt war am Marktplatz in Dessau und die Anhängerschaft hat aber auch nicht so mitgezogen. Also die Teilnehmerschaft war sehr überschaubar gewesen. Also man muss sehen, ob die Rechnung so aufgeht, weil letztendlich wird es im Wahlkampf darum gehen, die eigene Wählerschaft zu mobilisieren und versuchen eben über das eigene Stammklientel hinaus eben noch andere anzusprechen. Das ist das Hauptziel vom Wahlkampf und je mehr Mittel man da eben einsetzt, umso besser ist es.
Und man muss auch mal die gewohnten Pfade verlassen. Sie sagten es, kennen Sie dieses Bild von der, ich glaube, Politikerin der Linken, die sich mit Edding genauso angemalt hat, wie ihr Wahlplakat angemalt wurde. Das ging ja tatsächlich richtig viral.
Das kenne ich jetzt noch nicht. Ich kenne nur das mit der bierernsten Miene von Rainer Haselhoff, das sehr staatstragend und gediegen daherkommt. Als ob man ihm die Bürde des Amtes ansehen würde.
Ja, aber wie gesagt, man muss dort auch immer mal gucken. Vielleicht kann er ja auch nochmal einen anderen Buchstaben twittern als ein
Und das werden ja auch nicht die einzigen Wahlplakate sein. Das ist die erste Runde. Wie Sie schon gesagt haben, da werden wahrscheinlich noch mehr Runden auf uns zukommen.
Das glaube ich auch. Aber womit lassen sich denn Wähler überhaupt noch ködern? Gibt es da so Studien dazu, was so eine Wahlentscheidung beeinflusst?
Also was man sagt, gerade in dieser letzten Phase ziehen natürlich sehr gut diese kurzfristigen Faktoren wie Kandidatenorientierung und Sachfragenorientierung. Und ideal ist natürlich, wenn der Kandidat die Themen der eigenen Partei eben idealerweise vertritt und nach außen repräsentieren kann. Und da hat die Umfrage ja auch ganz interessante Ergebnisse erbracht, weil ein großes Manko der Parteien ist, dass viele der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Wählerschaft gänzlich unbekannt sind. Also mit Ausnahme der CDU, Rainer Haselhoff kennt fast jeder, also das ist 93% ist Rainer Haselhoff zum ein Begriff und die können angeben, ob sie ihn gut oder weniger gut finden. Bei den anderen Parteien sieht das ziemlich mau aus. Also ob das jetzt eben entsprechend Frau Lüttemann von den Grünen ist, Katja Pehle von der SPD oder Eva von Angern oder Lydia Hüskens von der FDP, Oliver Kirchner von der AfD. Das schwankt alles zwischen 68-72%, die angeben, die Personen kennen sie gar nicht. Und das, daran müssen die Parteien auch auf jeden Fall arbeiten, in den nächsten Wochen ihre Kandidaten da stärker bekannt zu machen und auf die Art und Weise ihre Themen letztendlich auch ideal präsentieren zu können.
Bringt das in den letzten Wochen denn noch was? Weil ich sag mal so, man ist ja nicht so, dass man 5 Jahre Zeit hatte, oder?
Das nicht allerdings und da das ist eine Herausforderung für die Parteien, die können natürlich diesmal nicht ganz so gut planen, weil sonst heißt es immer so heiße Wahlkampfphase, 4 bis 6 Wochen beginnt die und dann wird wirklich nochmal am Schluss so Vollgas gegeben. Wenn jetzt allerdings 50% Briefwahl machen und die Wahlunterlagen eben schon 3 Wochen vorher abgeben, dann verpufft das natürlich. Dann muss ich die letzten 3 Wochen nicht mehr hier furchtbar Gas geben, wenn eben entsprechend schon ein Großteil abgestimmt hat, gegebenenfalls. Also das wird so ein bisschen schwierig, das wirklich diesmal so strategisch einzukalkulieren und einen vom Zeitplan her auch abzuschätzen. Letztendlich ist es aber wichtig, dass der eigene Kandidat bekannt ist und da muss auf jeden Fall der Großteil der Parteien noch ganz schön die Werbetrommel rühren hierfür.
Also kriegen wir diesmal vielleicht einen Wahlkampf, der genau andersrum läuft, nicht der Höhepunkt zum Ende, sondern zum Anfang.
Auszuschließen ist es nicht. Aber was man hier auch sehr schön dran sieht, Haselhoff hat natürlich den Amtsbonus. Und das tut sich in einer größeren Medienpräsenz auswirken. Und da müssen die kleineren Parteien eben entsprechend immer ganz schön ackern, um eben das wettzumachen.
Haben Sie denn vielleicht mal auf die Homepages geschaut? Wer macht das ganz gut? Wer ist im Digitalen? Sie hatten es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Trifft das auch in Sachsen-Anhalt so zu, wer im Digitalen vorne ist und wer da tatsächlich auch noch Nachholbedarf hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Ich habe mir bisher immer entsprechend die Programmatik, also die Wahlprogramme, da habe ich schon einen Blick reingeworfen und habe hier entsprechend so die Schwerpunkte der Parteien herausgearbeitet. Die Homepages habe ich mir noch nicht angeschaut, aber das wäre vielleicht dann noch was für unseren dritten Podcast.
Genau, aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die Programme alle gelesen, gibt es da irgendeine Erkenntnis, die Sie mit rausnehmen, die Sie uns schon verraten können?
Also spannend fand ich, dass das Thema Heimat sowohl bei der CDU-Motto war, ich zitiere gerade mal, unsere Heimat, unsere Verantwortung ist das Wahlprogramm-Motto von der CDU. Auch die AfD setzt auf Heimat und zwar unter dem Motto alles für unsere Heimat und bei den Freien Wählern ist auch das Thema Heimat wichtig. Also offenbar wirklich sehr verantwortungsbewusst, dass Stabilität soll ausgestrahlt werden. Also damit ziehen offenbar mehrere Parteien, wollen offenbar mehrere Parteien Wählerstimmen gewinnen.
Aber wenn ich das jetzt so höre, also das Motto der CDU hätte vor 30 oder 50 Jahren genauso lauten können, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, man muss jetzt auch sagen, Digitalisierung, auf den Zug sind mittlerweile auch alle aufgesprungen. Das findet sich auch gerade bei den großen Parteien in allen Wahlprogrammen, bei der AfD jetzt nicht explizit genannt, aber bei den anderen ist das eigentlich auch immer ein Stichwort, was auf jeden Fall fällt, auch Umweltschutz prominent, selbstverständlich bei den Grünen. Wobei das auch hier eine spannende Frage sein wird, inwiefern das eben in Sachsen-Anhalt gut ankommen wird, eben diese Umsetzung der Klimaziele, die ja doch von den Grünen sehr deutlich vertreten werden. Und da muss man einfach fragen, ob sie da über ihr Stammklientel hinaus auch noch andere Wähler ansprechen können und überzeugen können.
Zumal da Sachsen-Anhalt ja, was ich mich dann immer frage, wir haben 2 Millionen Einwohner, in Deutschland sind es 83 Millionen. Es ist dann auch immer so ein bisschen, als ob jetzt eine Ameise versucht, ein Dreirad zu schieben, wenn wir jetzt den uns den Umweltschutz vorne auf die Fahne schreiben, ne?
Das ist das eine. Andererseits muss man eben auch sagen, Kleinvieh macht auch Mist entsprechend. Also man muss irgendwo ansetzen. Allerdings darf man eben die Probleme der Menschen vor Ort nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist eben so die große Frage, ist das für den Großteil der Menschen, ist das eben, ist das Umweltschutz oder sind das eben andere Themen? Und die Umfrage hat eben auch angedeutet, dass eben Arbeitsmarkt entsprechend durchaus auch mit 14% als wichtiges Thema angesehen wird, die Wirtschaftspolitik mit 19%. Die wirtschaftliche Lage wird nicht als so zufriedenstellend angesehen. 2/3 machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage in Sachsen-Anhalt. Also das sind wirklich materialistische, grundlegende Bedürfnisse. Und dieser Klimaschutz, das zählt mir zu den postmaterialistischen Themen. Also wenn die materialistischen entsprechend gestillt sind, dann wendet man sich eigentlich erst diesen postmaterialistischen Themen zu. Wie Brecht so schön gesagt hat, erst kommt, oh, jetzt fällt mir das Zitat nicht ein, misslich. Kriegen Sie es noch auf die Reihe?
Ich kriege es nicht auf, aber das erinnert mich so an die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja, die wir genau im Studium durchexerziert haben.
Genau, die steckt da auch dahinter.
Ne? Also erst so die Grundbedürfnisse und dann so alles andere. Kann man
erst
so mal
kommt das Fressen und dann kommt die Moral, heißt es bei Brecht. Und genau das trifft es.
Ich habe noch eine Hörerfrage mitgebracht. Mehr schaffen wir jetzt heute leider gar nicht. Und zwar fragt dort die Sabine aus Zeitz, wie bestimmt sich denn eigentlich die Reihenfolge der Parteien auf dem Wahlzettel?
Das lässt sich relativ einfach beantworten. Die Reihenfolge orientiert sich an der Zahl der Zweitstimmen, die die jeweilige Partei bei der letzten Landtagswahl erreicht hat. Und die, die neu hinzukommen, die werden dann einfach alphabetisch aufgelistet.
Okay, aber Sachsen-Anhalt weiter, also das wird jetzt nicht je Wahlkreis ermittelt und dann, sondern es ist überall die gleiche Reihenfolge.
Genau, richtig, das ist Sachsen-Anhalt weit.
Gut, ich habe noch einen Hinweis und zwar auch, wenn Sie uns eine Frage schicken wollen an die Frau Dr. Völke, wir haben es gerade schon gesagt, wir werden nochmal kurz vor der Wahl, am Donnerstag vor der Wahl dann eine neue Folge online haben, dann können Sie die uns gerne schreiben an, ja, an alle möglichen Adressen. Wir sind im Facebook, wir sind auf Instagram oder auch per Mail an post@sachsen-anhalt-podcast.com. Und eine Hörempfehlung habe ich noch, und zwar sind wir gerade in der Vorbereitung für den Mai. Der Mai wird so ein bisschen unser Monat der Meinungsbildung für die Landtagswahl. Dort ist der Chris am Vorbereiten. Die erste Wahl wird dort auch eine Rolle spielen. Und zwar werden wir uns unterhalten mit den Vertretern der Jugendorganisation der Parteien. Also wenn es dort Fragen gibt, auch gerne mit an uns. Haben Sie einen Hinweis für uns? Was müssen wir beachten, wenn wir die jungen Politiker vor dem Mikro haben?
Ich denke, da kann man gerade diese Themen soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz nochmal aufgreifen und einfach fragen, was Ihnen auf den Nägeln brennt, was Ihre speziellen Anliegen sind, wofür Sie sich stark machen, wofür Sie sich einsetzen. Also ich glaube, gerade das ist doch ganz wichtig, auch diese jungen Themen zu berücksichtigen. Wir sind von der Altersstruktur her sowieso überaltert. Das Parlament ist überaltert und gerade deswegen ist es spannend, dass junge Leute sich hier einbringen und mit welchen Ideen bringen sie sich ein? Was wollen sie verändern?
Ja, das wären auf jeden Fall spannende Folgen. Wir hören uns also, wie gerade angekündigt, auch vor der Wahl nochmal. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine spannende Zeit.
Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.